Gut, ja, erstmal freut es mich wieder mal hier bei euch zu sein und danke für die Einladung, dass ich noch kommen darf. Ja, also ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei, irgendwie in digitaler Form oder sonst als Buch noch, ganz altmodisch wie ich gerne. Ich gehe heute wieder in ein Buch, über das ich schon mal gepredigt habe. Und das sind die Psalmen. So, zu dem Bibeltext, zu dem ich nachher noch komme, der ist mir so letzte Woche in den Sinn gekommen. Oder ich bin drüber gestolpert, so durch die Bibel geblättert habe. Und da ist einfach so zu Herzen gegangen, was dort steht. Und da dachte ich mir, das mache ich heute zu meiner Botschaft. Das hat auch für euch einen Wert, bin ich überzeugt. Und bevor ich zum Bibeltext komme, mal kurz ein bisschen eine Einleitung, dass wir auch wissen, womit wir uns hier beschäftigen. Die Psalmen, ihr wisst, das ist so das Liederbuch der Bibel. Das sind 150 Texte, die gesungen wurden mit instrumentaler Begleitung, auch wenn wir die Instrumente heute nicht mehr kennen, nur noch raten können, wie das geklungen hat. So wissen wir, es sind Lieder, die dafür da sind, dass wirklich wir aufgebaut werden und, wie spekuliert wird, dafür da sind, auswendig gelernt zu werden und dass man wirklich das durch die Lieder behält, was Gottes Wort zu sagen hat. Also die Psalmen sind quasi die Bibel in gekürzter Form. Und entstanden sind sie, also zur Zeit Esra, Nehemias, also 500 Jahre vor Christus, da es kommt die Form der Psalmen her, wie wir sie heute kennen. Ein paar Eigenschaften, die noch interessant sind, vielleicht, dass im Hebräischen Psalm 9 und 10 ein Psalm sind und der Psalm 147 aufgeteilt wird in zwei Psalmen. Also es gibt da so Variationen, es ist nicht immer klar, wo die Psalmen anfangen oder aufhören. Das wird dann eher anhand von den Worten, die vorkommen, geprüft. Und dann hat man sich halt irgendwann mal darauf geeinigt, dass die so aufgeteilt gehören. Also es sind einfach Lieder, die das zusammenfassen oder weitergeben, was in der Tora oder im Gesetz Gottes bekannt ist. Und da fange ich heute an beim Psalm 1. Vielleicht kommen wir ja dazu, mal alle durchzugehen. Aber ein Psalm reicht uns heute, das ist der Psalm 1. Den möchte ich mit euch anschauen. Und den lese ich jetzt erstmal vor, bevor wir dann genauer uns den prüfen, was da alles drin steht für uns. Also ich verwende die Schlachter 2000 Übersetzung. Also Elberfelder ist nahezu gleich. Da steht: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. So, das war schon der ganze Psalm, also er ist 6 Verse lang, eher einer der kürzeren Psalmen. Und interessant ist, dass er zusammen mit Psalm 2 die Einleitung macht zu den Psalmen. Also das ist so entstanden, der die Psalmen zusammengestellt hat damals, das ist so bekannt durch die Forschung, hat die ganz bewusst an den Anfang gestellt, Psalm 1 und Psalm 2, so als Einleitung für den Rest der Psalmen. Wenn man dieses Psalmenbuch aufschlägt, das ist die erste Botschaft, der man begegnen soll. Und in der Menge Bibel steht so als Überschrift für diesen Psalm die zwei Lebenswege. Und das finde ich eigentlich ganz passend. Darum geht es in diesem Psalm, um zwei Lebenswege. Und das ist nicht bloß für diesen Psalm so besonders, sondern auch für die ganze Weisheitsliteratur in der Bibel, also auch Sprüche, Prediger und auch die anderen Psalmen, es wird immer diese zwei Wege, diese zwei Lebenswege, die man gehen kann, werden aufgezeigt. Und dieser Psalm fasst das so gut zusammen. Also ist auch ein Weisheitspsalm. Es geht darum, dass du Weisheit empfängst, wenn du diesen Psalm singst, wenn du dich mit dem Text auseinandersetzt. Beginnen tut der Psalm mit dem Satz: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also es ist ein Segensspruch ganz am Anfang. Wohl dem. Das heißt, es geht um eine Person. Und was hat denn diese Person für Eigenschaften? Da werden mehrere Dinge aufgezählt. Da steht: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Also das ist schon mal ein Kontrast zwischen dem, von dem hier geredet wird, dem, der den Segen empfängt, und denen, die dem Rat der Gottlosen folgen, die Gottlosen, die Menschen, die Gott ja ohne Gott sind, sagen wir mal so. Das ist mal die Definition. Das können alle möglichen Arten von Menschen sein. Das können Menschen sein, die in die Gemeinde gehen und trotzdem mit Gott nichts zu tun haben. Und dann geht's weiter. Noch tritt auf den Weg der Sünder. Also das eskaliert die Situation nochmal. Es geht nicht bloß darum, dass man von jemandem, der Gott nicht kennt, Rat empfängt, sondern es geht darum, dass wir auch nicht auf dem Weg dieser Sünder, also denen, die bewusst gegen Gottes Gesetz übertreten, laufen sollen. Und dann noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also das ist jetzt quasi der Höhepunkt von diesem Kontrast. Sitzen, wo die Spötter sitzen. Also sitzen, das heißt Gemeinschaft haben, sich eins machen mit jemandem. Und hier ist diese ganz schlimme Gruppe von Menschen, die Gott spotten, die Spötter. Also nicht bloß die ohne Gott sind, nicht bloß die sündigen gegen Gottes Willen, sondern die sich über Gott lustig machen. Und Segen empfängt eben der sich von diesen drei Gruppen von Menschen fernhält. Und das ist die Einleitung zu diesem Psalm. Und das ist so interessant, dieser Psalm 1 wird auch interpretiert, so wie dieser levitische Priester vor dem Heiligtum, der prüft, wer hineinkommt. Wenn wir uns vorstellen, die Psalmen wie so ein Heiligtum, ein im Lobpreis, dann ist dieser Psalm 1, dieser Kontrast zwei Gruppen von Menschen. Bist du die gottlos sind, oder bist du der nach dem Herrn wandelt, nach seinem Willen? Und wenn du gottlos bist, dann ist hier schon mal Schluss für dich, dann sind die restlichen Psalmen gar nicht wert deiner Zeit. Und so wird es oft interpretiert, dieser Psalm 1, wie dieser Priester, der vor dem Heiligtum steht und prüft, bist du gottlos oder bist du auf dem Weg der Gerechten unterwegs. Das ist eine richtig gute Einleitung. Wir haben jetzt diese zwei Gruppen, die gesegnet sind und die gottlosen Sünder, die Spötter. Im Vers 2 geht es weiter. Dort geht es, dass diese Gruppe, die den Segen empfängt, seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Und das war so das, was mich angesprochen hat, als ich das gelesen habe, dass wir über das Gesetz des Herrn nachsinnen sollen Tag und Nacht. Wirklich, also dieser Psalm stellt eigentlich einen Lebensstil vor, den wir folgen sollen. Dass das Gesetz Gottes mit uns ist im Alltag. Das ist nicht bloß, eben wenn wir die Bibel aufschlagen, nicht bloß, wenn wir im Gottesdienst sind, sondern dass es wirklich etwas ist, was uns begleiten soll, Tag und Nacht. Nicht bloß, dass wir unsere Bibel dabei haben oder ein T-Shirt mit Jesus lebt oder Gott liebt dich oder so tragen, sondern wirklich nachsinnen darüber, dass es uns formt in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Das Gesetz, von dem die Rede ist, ist natürlich einerseits die Tora, aber wie wir auch wissen, wenn wir uns das Wort Gesetz, wie es vorkommt in der Bibel, anschauen, eigentlich alles, was so mit Gott zu tun hat. Alle Bücher der Bibel, alles, was so an Sprüchen oder Weisheit von Gott kommt, Befehle Gottes, nach denen wir uns richten sollen. Also Gesetz schließt alles ein, was so vom Thron Gottes zu uns kommt. Und daran sollen wir Freude haben, Lust haben. Und das entspricht auch dem, was das Neue Testament sagt, wenn wir uns Römer 12, Vers 2 anschauen. Dort steht: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also Paulus bringt hier im Römerbrief 12, Vers 2 dieselbe Aufforderung. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, Also nimm nicht an den Rat der Gottlosen, tritt nicht auf den Weg der Sünder, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Also nachsinnen über das Gesetz Gottes sollen wir. Und Paulus schreibt auch, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es hat ja einen Zweck. Und auch im 2. Timotheus 3,16 steht eine passende Bibelstelle dazu. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, alles, worüber wir nachsinnen können, das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel, ist uns nützlich. Es kann uns belehren, es kann uns überführen von Sünden, es kann uns zurechtweisen, dass wir in der Gerechtigkeit erzogen werden. Also der Sinn ist, dass wir über das Gesetz nachsinnen, dass es in unserem Alltag, in unseren Gedanken mit dabei ist, dass es uns erziehen kann, dass wir wirklich gerecht, einen gerechten Lebensstil führen, einen Lebensstil, der heilig ist, Gott entsprechend. Also sehen wir jetzt mal in Vers 1 und 2 diesen Kontrast und was es bedeutet, eben gesegnet zu sein, diese Gruppe der Gerechten anzugehören. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir uns freuen am Gesetz, dass wir über das Gesetz nachsinnen, Tag und Nacht. Und dann kommt in Vers 3 die Folge daraus. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Also hier wird ganz klar deutlich, dass es nicht bloß zwei Gruppen gibt, sondern dass es auch einen Unterschied darin gibt, was mit diesen Gruppen passiert. Und die erste Gruppe, die hier kommt, ist eben die Gruppe der Gerechten. Und da steht, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Das sind so biblische Bilder, die wir vielleicht schon kennen. Baum, das heißt so, es wächst heran, es ist fruchtbar, es entsteht etwas, was auch bleibend ist. Diese Wasserbäche, das Wasser, wir wissen ja, der Heilige Geist ist so die Quelle des Lebens. Und das heißt ja auch, Jesus sagt, ich gebe euch lebendiges Wasser. Also Wasser ist immer so verbunden mit Segen von Gott. Mit dem Guten, was von ihm kommt. In diesem Zusammenhang ist dieser Wasserbach, der da fließt, auch das Gesetz, an dem wir uns freuen, das uns stärken kann. So dass der Baum, also wir, nahe an diesem Wasserbach heranwachsen kann und Frucht bringen kann. Und was mich hier so angesprochen hat, ist, dass die Frucht zu seiner Zeit kommt. Also auch wenn wir im Segen Gottes sind, heißt das noch lange nicht, dass wir ständig Frucht bringen, sondern so wie ein Baum zu seiner Zeit Frucht bringt und auch mal im Winter kahl ist und da keine Frucht dranhängt, so bringt der, der gesegnet ist von Gott, zu seiner Zeit Frucht. Wenn es dran ist, dann entsteht Frucht. Dann gibt es auch fruchtlose Zeiten. Gleichzeitig heißt es aber, seine Blätter verwelken nicht. Und das ist etwas, was in der Realität ja nicht passiert. Die Blätter kommen, sie fallen ab und verschwinden wieder. Aber hier steht, die Blätter verwelken nicht. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine übernatürliche Stabilität, einen übernatürlichen Reichtum, dass wirklich diese Frucht oder diese Herrlichkeit immer auf uns ist und dass nichts Vergängliches darin ist. Und dann kommt dieser schwierige Satz, und alles, was er tut, gerät wohl. Und da gefällt mir die Schlachter 2000 besser als die Elberfelder. In der Elberfelder steht dort, wenn ich es gerade finde, so. Dort steht gelingt. Und gelingt, das klingt so, dass alles, was wir tun, ja, nach unseren Vorstellungen dann geschieht schlussendlich und unsere Pläne alle so durchgehen. Und wir wissen, dass das ja nicht der Fall ist. Von daher gefällt mir gerät wohl besser, weil das so die Vorstellung in sich trägt. Schlussendlich dient uns alles zum Besten. Schlussendlich kommt das Gute hervor. auch wenn es nicht immer das ist, was wir uns vorgestellt haben, auch nicht, wenn es nach unserem Plan gelaufen ist. Alles, was wir tun, gerät wohl. Und das entspricht auch dem, was wir in Psalm 23, Vers 3 bis 4 kennen. Dort steht: Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Also offensichtlich geht niemand freiwillig durch das Tal der Todesschatten und ist nicht so, dass uns das in den Sinn kommt, sondern es sind die Dinge, die passieren und am Ende nach diesem Tal der Todesschatten gerät alles wohl. Kommen wir doch wieder zu den guten Dingen. Also das ist der Effekt dessen, dass wir uns mit dem Gesetz, mit den Geboten Gottes beschäftigen, Tag und Nacht, dass uns alles zum Besten dient und dass wir Frucht bringen zu der Zeit, wann es dran ist und dass wir übernatürlich von Gott gesegnet sind. Und dann in Vers 4 kommt jetzt wieder der Kontrast zu den Gottlosen. Steht dann ganz deutlich: Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Also, wenn bei uns alles gut läuft, am Ende gut herauskommt, so ist das nicht so bei den Gottlosen. Und das ist ja oft so schwierig. Denen geht's gut, die sind gesund, die sind reich, erfolgreich, angesehen. Aber die Bibel sagt ganz klar, sie sind wie Spreu. Und Spreu, das ist so dieses Material, was beim Dreschen entsteht, das ist trocken, das ist tot, das wird vom Wind verweht. Das war auch damals so, man hat das dann mitgenommen, das getreschte Material, an eine windige Stelle und in die Luft geworfen, sodass die Spreu entfernt wurde und die Körner, dass eigentlich die eigentliche Frucht noch übrig bleibt. Also entsteht eine klare Trennung. Und das ist auch so ein Kontrast zwischen dem fest gegründeten Baum, der am Wasser steht und Früchte bringt, und zwischen dieser Spreu, diesen kleinen Partikeln, die dann ausgetrocknet und dürr sind. Das ist ja auch so ein Bild für Fluch, für Gericht, wo die Trockenheit ist, wo kein Bestand ist, eben gleich so wie dieses Bild von wer auf Sand baut, also wo die Stabilität fehlt, wo nichts verwurzelt ist, so dass der Gottlose wie der Wind verweht wird am Schluss. Und das geht dann auch im Vers 5 weiter: Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und dieses Bild von der Spreu, die getrennt wird, die vom Wind verweht wird, das geht genau rein in dieses Gericht, das kommt, von dem wir wissen, das Endgericht. Und das entspricht auch dem, was das Neue Testament sagt, wo ich glaube, das Gleichnis von Jesus, wo es heißt: Lass erst mal das Unkraut mitwachsen und dann bei der Zeit der Ernte wird alles getrennt. Und so ist es auch mit der Spreu. Erst wächst alles auf und schlussendlich, wenn dann geerntet wurde, wird dann die Spreu getrennt von dem, was nutzbar ist. Da haben wir dieses selbe Prinzip. Es wächst erstmal beides. Dem Gottlosen geht es jetzt gut und wir sehen jetzt, dass er Erfolg hat auf seinem Weg. Aber schlussendlich ist klar, wo der Weg des Gottlosen hinführt. Und das betrifft auch, wie hier steht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Also auch in der Gemeinde der Gerechten, also auch in einer Gruppe wie bei uns hier, kann es gottlose Menschen geben, kann es Menschen geben, die sind Sünder. Und das ist auch wieder, dass Gott es zulässt, aber am Schluss beim Endgericht dann wird klar getrennt werden, am Schluss wird es dann offenbar werden. Also jetzt können wir die Gruppen von Menschen plus differenzieren anhand von Gottes Wort. Und wir sehen noch nicht so den Unterschied, nicht immer. Aber am Schluss, am Tag des Gerichts, wird dann klar werden, dass die, auch wenn sie jetzt ein erfolgreiches Leben haben, auch wenn sie jetzt vielleicht ja, in der Gemeinde der Gerechten noch gut dastehen auf irgendeine Art und Weise, wird man dann erkennen im Gericht, dass sie wie vom Wind verweht werden. Und das ist ja so ein typisches Bild, wieder dieses Gericht, das so physikalisch beschrieben wird. Hier wird vom Wind, der verweht, geredet, aber wir kennen auch im Neuen Testament, wenn Gericht kommt und dann alles verbrennen wird, und andere Bilder auch. Also dieses Gericht, das wird wirklich durch intensive Gewalten der Natur dargestellt. Ich denke, das ist hilfreich, weil wir können uns gar nicht vorstellen, was bedeutet denn Gericht. Wir kennen Gericht bloß so als etwas, wo jemand, ja, ein Richter vorne steht und was sagt. Aber das Gericht Gottes, das wird, hat eine ganz andere Dimension, und das kann man sich bloß vorstellen wie Ereignisse in der Natur, die voller Kraft sind, voller Gewalt. Und darauf kommt es dann eben hinaus. Und in Vers 6 steht dann nochmal diese Zusammenfassung. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Und da sehen wir noch einmal, wie diese zwei Wege dargestellt werden. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das heißt, der Weg der Gerechten ist von Gott vorbereitet. Auch wenn ich, wie ich vorhin gesagt habe, wir nicht immer unsere Pläne durchsetzen, am Ende gerät alles wohl für uns, weil Gott seinen Weg kennt. Das gibt uns Halt im Leben. Auch wenn wir wie Hiob vielleicht uns fragen, ja, was ist passiert? Alles, was mir gehört, ist innerhalb kürzester Zeit zerstört und verloren. Manchmal treffen uns vielleicht auch solche Schicksalsschläge. Aber die Bibel sagt uns klar, dass Gott unseren Weg kennt. Und das ist eigentlich der Halt, der in unserem Leben ist, die Stabilität, wo dann am Ende alles gut wird. Und das sehen wir auch. Jesus selbst spricht das an in Johannes 10, 14. So, ich muss das auch schnell aufschlagen. So, Johannes 10, 14, da steht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also dieses Kennen, das ist der Kontrast interessanterweise zum Verderben. Also gekannt zu werden von Gott ist das Gegenteil vom Verderben. Und was hier auch deutlich wird in Vers 6, da steht aber: der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Also der Weg der Gottlosen, der ist bekannt. Es gibt keinen Gottlosen, wo wir den Weg nicht kennen. Es ist ganz klar so, der Weg des Gottlosen führt ins Verderben. Aber interessanter ist dann, was davor steht, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Also der Weg des Gerechten ist grundsätzlich unbekannt für uns. Der Herr kennt diesen Weg. Für uns gibt es viele Wege, wie Gott uns gebrauchen möchte, was Gott mit uns vorhat. Und diese Wege sind uns nicht immer bekannt. Gott hat verschiedene Segnungen für uns. Also wir wissen nicht genau, wie das alles ausschaut, was Gott für jeden Einzelnen für uns geplant hat. Aber der Herr kennt diesen Weg der Gerechten. Und das ist so die Botschaft, die wir mitnehmen sollen, dass es eben diese zwei Wege gibt. Den Weg der Gerechten und den Weg, der ins Verderben führt. Den Weg, wo Gott sagt, ich kenne dich. Oder der Weg, wo wir einfach ins Unheil kommen. Und der Schlüssel zu all dem ist eben das Nachsinnen, die Freude am Gesetz Gottes. Dass wir uns wirklich das aneignen, Tag und Nacht das Wort Gottes mit uns zu nehmen, dass es uns begleitet. Egal, wo wir sind, mit der Familie, bei der Arbeit, mit Freunden unterwegs oder still zu Hause. Wir sollen uns freuen daran, das Gesetz Gottes zu studieren, und nicht bloß, dass wir es auswendig lernen, nicht bloß, dass wir es lesen, sondern dass es wirklich in uns geht, dass es uns verändert. Das ist der Sinn und Zweck. Ja, dieser Weg, den der Psalm 1 aufzeigt, ist ein Weg wirklich des Herzens, wo wir sagen, ich vertraue jetzt auf Gottes Rat, ich hole mir keinen Rat bei Menschen, die Gott nicht kennen. Ich laufe nicht denselben Weg, ich gehe nicht dasselbe Leben wie die Sünder. Und ich verbringe keine Zeit mit Menschen, die Gott spotten, sondern Psalm 1 hier geht es darum, dass wir uns als Menschen, die heilig sind, als, ja, ich denke, Tempel des Heiligen Geistes absondern von Dingen, die uns schaden, die gegen Gott gerichtet sind. Dass wir wirklich uns darauf besinnen, an dieser Beziehung zu arbeiten mit Gott. Das heißt ja auch, wir haben den Geist Gottes, diese Quelle des Lebens, an dessen Wasserbach wir gepflanzt sind wie so ein starker Baum. Und dementsprechend sollten wir auch handeln. Und das finde ich eigentlich so spannend, weil das Wort Gottes kein Geheimnis daraus macht, dass es diese beiden Gruppen gibt. Es ist eigentlich so deutlich. Wir sehen, wie sich diese Gruppen auszeichnen. Die einen, die sündigen, die einen, die sogar spotten. Und die, die sich freuen an Gottes Wort, die darüber nachsinnen, die sich Zeit nehmen. Diese zwei Gruppen werden ganz klar beschrieben. Diese beiden Gruppen sind uns bekannt. Und wir wissen auch, was mit beiden Gruppen passiert. Die einen gehen ganz klar ins Verderben und die anderen kennen Gott, werden von Gott erkannt. Und doch gibt's Leute, die dann das lesen oder sich damit auseinandersetzen und nicht diesen richtigen Weg gehen, die immer noch ja in der Welt Rat suchen, die sich von der Welt leiten lassen und in der Welt ihre Vorbilder suchen, anstatt im Gesetz Gottes nachzustudieren, was sind die richtigen Entscheidungen. Oder anstatt in die Gemeinde zu gehen, eben für irgendwelche weltlichen Konzerte gehen oder was auch immer und sich nicht die Zeit nehmen, um mit Geschwistern sich zu freuen am Wort Gottes. Das ist eine Anforderung an uns, dass wir, wenn wir den Segen Gottes haben wollen auf unserem Leben, wenn wir eben gepflanzt sein wollen, wenn wir Frucht bringen wollen, wenn wir wollen, dass uns alles gut gerät, dann müssen wir uns entscheiden für diese Gruppe, die sich eben trennt von diesen Dingen. Dass wir uns trennen von den Dingen der Welt. Das heißt ja nicht, dass wir außerhalb der Welt leben, sondern wie im Neuen Testament Paulus das erklärt, wir leben ja in der Welt, aber eben anders als die Welt, dass die Welt diesen Unterschied sehen kann zwischen uns und ihnen. Genau. Also das ist meine Botschaft heute und das ist das, was auch diese Einleitung zu den Psalmen ist, dass wir den Weg des Gerechten einschlagen sollen. Dann haben wir die Freude am Wort Gottes, dann haben wir Freude daran, die Psalmen zu singen oder jetzt in unserem Fall eher die Psalmen zu studieren oder vorzulesen laut. Und mit dieser Grundhaltung können wir die Psalmen wirklich zu Herzen nehmen, können wir diese Botschaft zu Herzen nehmen, wenn wir sagen, ich will jetzt über diese Worte nachsinnen, ich will mich daran freuen und mir Zeit dafür nehmen, jeden Tag. Amen.